So, ich würde wieder um eure Aufmerksamkeit bitten. Nach einer minimal verlängerten Pause zu euren Gunsten und für etwas mehr Sauerstoff kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob ihr, als ihr klein wart, auch diese richtig, richtig coolen Detektivgeschichten gelesen habt, so drei Fragezeichen und so, wo dann plötzlich jemand erpresst wurde und es da diese richtig coolen Briefe gab, die so mit ausgerissenen Zeitungsbuchstaben und so, und das war alles sehr, sehr aufregend. Das macht man ja jetzt mehr so nicht mehr, das wurde auch technologisiert und es gibt entsprechende Ransomware, die das mit weniger Zeitungsbuchstaben und mehr Technik und Verschlüsselung macht. Und Peter erzählt uns jetzt ein bisschen, wie das tut und wie das vielleicht sogar zu vermeiden ist.
Ja, hallo allerseits. Ich erzähle heute ein bisschen auch so über Ransomware. Datenverschlüsselung leicht gemacht, weil es relativ einfach ist, das sich einzufangen. Fangen wir an mit dem Begriff. Kommt aus dem Englischen Ransom für Lösegeld, bedeutet Erpressung. Im Endeffekt werden Leute mit erpresst mit dieser Schadsoftware. Zur Geschichte davon, das geht schon zum Jahr 1989 zurück. Gab es einen 8 Trojan Disk, der wurde durch infizierte Disketten übertragen und wurde an Teilnehmer der AIDS-Konferenz verteilt. Der Entwickler wurde überführt und verhaftet. Und das Interessante bei dem ist, dass das, obwohl es nur über Disketten übertragen wurde, wurde es weitreichend verbreitet. Und auch dann noch teilweise Jahre später wurden Leute infiziert, weil sie irgendwelche Disketten dann bekommen haben, wo das drauf war. Der erste Internetangriff war der treue PGP-Coder A. Der hatte mehrere hundert Dollar Lösegeld verlangt, wurde über das Internet verbreitet. Und das müsste 2008 gewesen sein, wenn ich jetzt nicht irre, wo das aufgetreten ist. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Zur Gegenwart sind sehr viele Infektionen. Man hört dauernd in den Medien davon, dass irgendwelche Firmen oder Wellen von Ransomware auftauchen, sind halt zunehmend große Firmen betroffen. Es gibt eine Vermutung, also es gibt Studien, die sagen, ein Viertel der Personen zahlen das Lösegeld, wobei die Dunkelziffer sicher wesentlich höher ist, wie viele Leute das zahlen. Und im Endeffekt müssen wir nochmal nachschauen, aber es wird auch aufgrund der Tatsache, dass empfohlen wird, dass man nicht zahlen soll, ist das sicher auch jetzt mittlerweile auch weniger geworden, weil es Leute die Infos haben, dass man nicht zahlen soll. Es gibt wirklich viele verschiedene Ransomware-Versionen. Hier eine kleine Auswahl, was da existiert. Es gibt einerseits ist diese Tabelle hier mit einer Unterscheidung, ob Decrypter vorhanden sind. Decrypter ist kostenlose Software, die verschlüsselten Files entschlüsseln kann wieder. Und das wird halt anhand der Tatsache erstellt, dass die Leute irgendwie entweder Fehler machen beim Programmieren von der Ransomware und dadurch dann möglich ist, dass man die Dateien entschlüsselt durch die schlechte Implementierung. Oder dass zum Beispiel der Master Key von der Ransomware von den Entwicklern veröffentlicht wird. Aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, das ist eine kleine Auswahl. Es gibt noch wesentlich mehr davon, tausende verschiedene Versionen, teilweise auch ähnliche Namen, ähnliche Versionen. Oder auch bei CryptoVault 4.0 gibt es auch 2.0, 1.0, es gibt auch verschiedene Versionen. Ransomware in der Realität, das ist ein etwas älteres Beispiel von 2016. Da hat es ein US-Krankenhaus erwischt. Wurden mit Ransomware befallen und haben halt ihre Daten verschlüsselt gehabt. Und sie haben das Lösegeld, das verlangt wurde, haben sie bezahlt. Und das war zu der Zeit, waren das 40 Bitcoins, was zu der Zeit einen Wert von 15.000 Euro hatte. Das heißt, sie hatten 15.000 Euro an Lösegeld bezahlt, um ihre Dateien wieder zu bekommen. Ich finde, sie hätten das Geld lieber in eine Backup-Strategie investieren sollen. Wäre sicher auch billiger gewesen. Auch interessant ist Popcorn Time. Ist auch Ende letzten Jahres aufgetaucht. Ist eine Ransomware, die verschlüsselt die Dateien und sagt dem Benutzer dann, du hast einerseits 7 Tage Zeit, um das zu zahlen. Aber du kannst auch zwei Freunde infizieren und die zahlen das Lösegeld und du kriegst deine Dateien wieder zurück. Siehst du mit, ja, kann man machen, ist halt blöd für die Kollegen oder Kolleginnen. Hat mehr vielleicht einen Schneeballeffekt zur Folge, wenn das Leute wirklich machen und dann die denken, okay, nee, ich will nicht zahlen, nicht du weit für andere Personen infizieren. Und das war eine Methode, wie sie halt dafür gesorgt haben, dass noch mehr Leute infiziert werden durch Ransomware. Dann gab es GoldenEye. GoldenEye wurde, da wurden wirklich vor allem Personalabteilungen attackiert. Im Endeffekt wurden Bewerbungsunterlagen wurden verschickt, die auf die Stelle zugeschnitten waren, das dafür gesorgt hat, dass die Personalabteilungen das auch geöffnet haben, die Files, die dabei waren, weil das für sie halt wie eine legitime Bewerbung ausgeschaut hat. Es gab vor GoldenEye gab schon mal Shards of the Abyss Ransomware, die eine generische Bewerbung waren, ohne jetzt auf Stellenausschreiben einzugehen. Die hat nicht so gut funktioniert wie die GoldenEye-Sache, wo sie wirklich auf die Stellenausschreibung eingegangen sind. Mit, ich bewerbe mich für als Staplerfahrer bei der Firma, wo die Stelle als Staplerfahrer ausgeschrieben war. WannaCry wird manche von euch im Begriff sein. Das war ein Ransomware-Angriff Mai dieses Jahres. Es war eine wurmartige Verbreitung, das heißt, hat sich von Computer zu Computer weitergehangelt, um weitere Devices zu infizieren. Da wurde ein Zero-Day-Exploit namens Eternal Blue von der NSA benutzt. Es versucht einen immensen Schaden im Milliardenbereich bei den Firmen. Und die Sache ist, die hätten 2 Monate davor hat Microsoft die Infos von der NSA bekommen, dass diese Lücke existiert. Die haben das dann sofort gepatcht gehabt, haben Updates ausgesendet und hätten die Firmen die Updates installiert gehabt, dann wären sie verschont gewesen vor der Ransomware. Man konnte das halt stoppen, die ganze Sache durch einen integrierten Kill-Switch. Da gab es so eine Funktion, die dann dafür gesorgt hat, dass nichts mehr passiert, wenn da so ein Domain angefragt wurde und der existiert hat. Der wurde mehrfach registriert und die Leute und da wurde es nicht mehr ausgeführt, wenn irgendwo ein System angefangen hat zu befallen. Ganz frisch von vor 2 Tagen, Bad Rabbit, wird über Nachrichten- und Medienwebseiten verbreitet. Die Leute kriegen einen Fake Adobe Flash Player Installer runtergeladen, den müssen sie aber selber ausführen. Und wenn sie das machen, werden Dateien verschlüsselt, wird die auch weiter verbreiten, tut auch eine Lösegeldmeldung hergeben und will 250 Euro Lösegeld. Auch interessant, die Ransomware hat auch Referenzen zu Game of Thrones in den Files, so mit dem Charakternamen und so weiter. Irgendwie haben auch teilweise Ransomware eine Geschichte dahinter oft. Es gibt sehr interessante Sachen, die man da nachlesen kann. Ich biete euch mal eine Infektionsanleitung, wie man sich so Ransomware einfangen kann oder Schadsoftware allgemein. Hier ist mal eine E-Mail, das war GoldenEye, das war diese generische Bewerbung mit ich bewerbe mich für diese Stelle, ohne darauf einzugehen. Und da steht halt drinnen, ja, meine Dateien sind zu groß, ich habe das in meine Dropbox reingetan, bitte von dort runterladen. Und da waren halt infizierte Files dabei, die dann bei Ausführung halt Schadsoftware ausgeführt haben und dadurch zum Beispiel mit Computer verschlüsselt haben. Gerne als Infektionsweg werden Office, Word bzw. Excel-Makros verwendet. Das ist eine Funktionalität von Office-Produkten, dass man halt so verschiedene implementierbare Funktionen ausführen kann. Das schaut normalerweise so aus, das ist ein Beispiel für eine Schadsoftware. Da steht, ist irgendein Text, der nicht verständlich ist und oben kommt die Security Warning mit die sind normalerweise standardweise in neuen Produkten von Microsoft Office ist deaktiviert. Und da steht dann, ja, Microsoft ist deaktiviert und aber der Nutzer wird vorher gaukelt, dass das Encoding von dem File kaputt ist und man soll bitte die Makros aktivieren, damit es dann losgeht. Und auf das fallen halt Leute rein, weil sie es nicht wissen. Aber ich habe noch ein besseres Beispiel genommen, was ich finde besser gemacht wurde. Das schaut so aus. Ist ein geblurrtes Element unten, mit nicht entzifferbar. Und es steht so, ja, wegen Security Reasons müssen Makros aktiviert werden, damit das wieder sichtbar ist. Das ist sogar besser gemacht, finde ich persönlich, und da werden, fallen wahrscheinlich noch mehr Leute rein, weil sie das nicht wissen. Ein weiterer Weg ist PDF-Files. Da muss man dazu sagen, dass das wird dann durch Sicherheitslücken im PDF-Format ausgenutzt, wobei der Angriffspunkt halt die Software ist, die die PDF, auf, die PDF anzeigt, zum Beispiel der Adobe Acrobat Reader, der dann dadurch die Sicherheitslücken dann aktiviert und ausführt. Deswegen ist es halt dann auch mehrfach dann später zu kommen wichtig, dass man halt seine Software updatet, um das genau zu vermeiden. Auch ein klassischer Weg ist, wie schon vorher bei Bad Rabbit gesagt, Adobe Flash Player. Ist voller Sicherheitslücken, wurde sehr oft von Adobe gepatcht. Und wie man auch gesehen hat, wird das auch immer als Bait hergenommen, um Leute das dazu zu bringen, dass sie sich Schadsoftware freiwillig mehr oder weniger installieren. Auch gefährlich ist Java Drive-By-Attacken. Wenn man im Browser Java aktiviert hat, von Haus aus, und auf eine Webseite kommt, die da Schadsoftware im Hintergrund laufen hat, dann wird das im Hintergrund automatisch runtergeladen und ausgeführt und der User bemerkt das gar nicht. Es ist in neuen Browsern normalerweise entweder nicht vorhanden, das Java-Plugin, oder es ist normalerweise deaktiviert und muss optional aktiviert werden. Aber bei alten Browsern und bei alten Systemen kann das durchaus der Fall sein, dass es aktiviert ist. Was passiert genau? Es gibt verschiedene Methoden, was da passiert, also verschiedene Methoden, wie das verschlüsselt wird. Es hängt auch von der Schadsoftware ab, von der Ransomware, welche Datentypen verschlüsselt werden, weil da kann man sich teilweise zusammenklicken, was das genau machen soll, das Ding. So, ich möchte, dass bitte alle Bilder und alle Word-Dokumente und alle Excel-Files verschlüsselt werden. Es kommt eine Erpressungsmeldung mit, bitte, ich möchte gerne Geld von dir haben, damit du deine Files wiederbekommst. Meistens in Form von Bitcoins als Zahlungsmöglichkeit. Optional ist ein Countdown, weil man will ja dafür sorgen, dass Leute das so schnell wie möglich bezahlen, und mit dem Countdown geht das wunderbar. Wenn den Leuten halt droht, dass die Dateien nach 24 Stunden halt gelöscht werden noch dazu. Wie schon gesagt, Löschung von Daten. Und es ist auch möglich, dass im Endeffekt, dass sie auch irgendwie Daten vom PC sich runterladen und ihnen veröffentlichen als Erpressungsmethode. Dass, wenn man jetzt nicht innerhalb von 3 Tagen zahlt, dass man private Daten veröffentlicht bekommt. Von der Methode selber, wie verschlüsselt wird, die Dateien werden normalerweise mit einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, beispielsweise AES, verschlüsselt. Und dieser AES-Schlüssel wird dann mit einem Public-Private-Key-Verfahren, in dem Fall meistens RSA, nochmal verschlüsselt. Und der Schlüssel dafür ist normalerweise am Server bei den Kriminellen. Es sind aber auch andere Verschlüsselungsarten möglich. Bei Petya GoldenEye wurde die File-System-Table verschlüsselt. Die File-System-Table ist eine Datei im Filesystem, die beschreibt, wo alle Dateien im Filesystem von Windows liegen. Und wenn ich dieses File verschlüsselt habe oder nicht vorhanden habe, dann weiß ich nicht, wo meine Dateien im System liegen und ich kann halt nichts mehr starten oder nichts mehr finden. Und der Master Boot Recorder wird auch geändert, in dem Sinne, dass wenn man dann den Computer neu startet oder der neu gestartet wird, dann startet eine eigene Version, eigenes System von dieser Schadsoftware und nicht mehr das Windows. Bei dem letzten Fall, bei GoldenEye mit dem File System Table, ist es jedoch möglich, mit so Photo Recovery Tools, dass man Dateien aus dem File System recovern kann, also rausziehen kann. Bei der oberen Sache ist es nicht möglich, weil die wirklich verschlüsselt werden, die Dateien, jedes einzelne File. Wie schützt man sich vor sowas? Nummer 1, Backups. Wenn ihr keine Backups habt, dann ist es ein bisschen blöd für euch. Also im Sinne von Datenverlusten einprogrammiert. Es gibt verschiedene Arten, wie man Backups machen kann. Man kann sagen, man tut einzelne Dateien sich rauspicken, die man backuppen will. Man kann ein komplettes Image vom System machen. Es gibt inkrementell oder differenziell als Art. Oder man kann sagen, man tut die Dateien auf ein File-Server-Remote-Backup. Was zu beachten ist, was man ab und zu halt vergisst, einerseits Softwarelizenzen sollten irgendwo separat verwahrt werden, um das halt parat zu haben, wenn man das System neu installieren muss oder was braucht. User-Profile von Programmen sind unter Windows oft versteckt, in versteckten Ordnern, auch von Outlook. Und Passwörter. Passwörter empfehle ich, einen Passwortmanager zu verwenden. Das ist einerseits leicht zum Backup, andererseits kann man, ist es auch portabel und kann halt irgendwo auf ein anderes System leicht übernommen werden. Und auch bei den Passwörtern zu beachten, wenn man jetzt zum Beispiel den Firefox backupt mit dem User-Profil, dann sollte man zumindest beim Passwortmanager von Firefox ein Masterpasswort gesetzt haben, weil wenn irgendwer das Backup bekommt oder kriegt, das unverschlüsselt ist, dann kann er alle eure Passwörter durch das Firefox-Profil anschauen. Ganz wichtig ist, Kopien der Daten lokal am Rechner sind nicht sicher, auch auf einer anderen Position von derselben Festplatte, weil normalerweise ist sie auch unter Windows gemount, das heißt, sie ist auch eingebunden und wenn die Ransomware startet, dann geht die über alle Drives, die eingebunden sind und tut da alles Mögliche verschlüsseln. Auch solltet ihr eure Backup-Festplatte auch abstecken, weil sonst ist die auch noch verschlüsselt. Auch nicht optimal. Das vergessen auch Leute oft, dass wenn sie ihre Daten backuppen, dass sie die Festplatte angesteckt lassen. Ist ja praktisch, wenn man dann nichts mehr machen muss. Aber im Endeffekt sorgt es dann dafür, dass dann auch die Daten verschlüsselt werden. Also, backup all the things. Auch wichtig ist, man sollte das Backup unbedingt testen. Im schlimmsten Fall funktioniert das Einspielen nicht und deswegen ist das Testen essentiell. Weil, ja, ich habe ein tolles Backup, das funktioniert nicht mehr. Es ist kein Backup mehr im Endeffekt, weil ich da nichts mehr zurückspielen kann. Das heißt, die Daten sind verloren. Es gibt da Beispiele aus der IT-Industrie, wo das halt leider versagt hat. Da war GitLab, die haben Source-Code-Versionierung als Service für ihre Kunden. Und da hat halt der Techniker aus Versehen die falsche Datenbank auf der Produktionsumgebung gelöscht. Sie haben halt um Mitternacht, also irgendwie so um 6 Uhr früh passiert. Und um Mitternacht hat er halt ein Backup gemacht und hat im Endeffekt, waren dann nur 6 Stunden Datenverlust, was ja noch immer sehr viel ist für so ein großes Unternehmen. Sie haben das gut gemacht, sie haben das gut gehandelt, gemanagt, aber haben halt einige Backup-Strategien gehabt zum Zurückspielen, nur haben alle versagt. Sie haben daraus gelernt und man sieht doch dann, dass auch es nicht nur privaten Leuten passieren kann, sondern auch Firmen da genauso betroffen sein können, wenn man Backups nicht richtig macht. Ich habe da ein paar so Software-Empfehlungen, wo ich halt drauf geschaut habe, dass sie kostenlos sind. Teilweise sind es Open-Source-Sachen, also Areka Backup ist Open-Source in Java. Geht sowohl unter Windows als auch Linux. Ist relativ komplex, weil er viele Einstellungsmöglichkeiten aber hat halt wirklich einen guten Funktionsumfang. Auch das Windows-interne Sicherungstool ist super, weil es relativ simpel zu bedienen ist. Und man kann im Endeffekt mit einer Live-CD dann booten und dann das System wiederherstellen von der Sicherung. Aktueller Virenschutz sollte man auch verwenden. Ich empfehle persönlich, dass man einfach den Windows-internen Windows Defender einfach benutzt. Und auch der Virenschutz alleine ist jetzt kein hundertprozentiger Schutz, weil teilweise Schadsoftware das einfach teilweise kennt der Virenschutz die Schadsoftware zum Beispiel nicht. Das ist auf jeden Fall Bad Rabbit der Fall. Also wenn da neue Schadsoftware auftaucht, dann kann es sein, dass man sie noch nicht kennt und deswegen nützt auch ein Virenschutz nichts. Das täuscht oft falsche Sicherheit vor den Usern, weil sie denken, ich habe einen Virenschutz, mir kann nichts passieren, aber das ist halt ein falscher Trugschluss. Auch ganz wichtig, aktuelles Betriebssystem plus Browser plus Programme, beispielsweise Adobe PDF Reader. Vor allem beim aktuellen Betriebssystem hat man es ja schon bei WannaCry gesehen, hätten die Leute das System geupdatet, dann wären sie nicht befallen gewesen. Weil das war schon zwei Monate davor, war der Patch draußen und die Leute konnten 2 Monate davor, bevor es angetreten ist, konnten sie ihr System sicher haben. Ja, ich wäre ungern in der Haut der Sys-Admins gewesen, die da arbeiten mussten zu der Zeit, wo WannaCry ausgebrochen ist. Aber andererseits, hätte man die Systeme up-to-date gehalten, wäre das nicht passiert. Programme, auch wichtig. Einerseits, weil zum Beispiel Adobe Acrobat Reader, wenn da Lücken drin sind, dass sie dann gepatcht werden, bringt mehr Sicherheit, bringt teilweise neue Features. Also das sollte man wirklich beachten, dass man die Sachen aktuell hält. Dann, auch ganz wichtig, unter Windows, es gibt die Windows-Dateiendungen. Da geht es darum, dass Windows von Haus aus bekannte Dateiendungen nicht anzeigt im System. Im Sinne von, man hat irgendein PDF-File mit Rechnung.pdf und er zeigt als Name nur Rechnung an und nicht .pdf. Und das kann man dann schön so machen, nimmt man einen File halt, und das ist auch für Excel-Files, also .exe für ausführbare Dateien auch der Fall. Und kannst auch dann einfach machen, Rechnung.pdf.exe und er zeigt dir Rechnung.pdf an. Das heißt, Leute denken, es ist ein PDF-File und führen das halt aus und sind dann infiziert. Als nächste Sache ist Adobe Flash Player. Das Ding ist, wie man hier sieht, hat es ein Kreuz. Das Ding ist tot im Endeffekt. Selbst Adobe hat gesagt, das wird eingestellt, wird nicht mehr unterstützt. Auch die Browserhersteller sind schon dabei, dass sie es aus ihrem Browser rauswerfen und deswegen am besten deinstallieren. Und es gibt andere Alternativen wie HTML5, wobei da halt dann die Betreiber das dafür sorgen müssen, dass es installiert wird und oder implementiert wird, die Software in der Sprache oder mit dem Konzept. Auch wichtig, E-Mails plus Anhänge misstrauen. E-Mails sind so der Klassiker, wo man Schadsoftware bekommen kann durch die Anhänge. Das Wichtige dabei ist oft auch, es kann sein, dass eine bekannte Person dir eine E-Mail sendet mit hey und irgendeinen seltsamen Anhang dabei hat. Und die Person weiß es oft gar nicht, dass sie diese E-Mail versendet hat, weil oft Schadsoftware einfach automatisch das Restbuch durchschaut und an alle Leute die E-Mails hinschickt. Das heißt, im Zweifelsfall fragt bei den Leuten nach, vielleicht über einen zweiten Weg oder nicht, also über E-Mail oder Telefon, wie auch immer, ob sie wirklich diese E-Mail verschickt hat, weil oft wissen sie halt nicht, dass sie selber infiziert sind. Ja, auch eine ganz wichtige Sache ist, man soll keine Administratorenrechte verwenden. Das ist, also man soll mit beschränkten Userrechten arbeiten unter Windows. Es schützt nicht vor Ransomware. Deine Files werden trotzdem verschlüsselt von einem User-Account. Aber es schützt davor, dass der ganze Computer verschlüsselt wird. Also auch die anderen Accounts von der Schwester, von wem auch immer, der einen Computer mitbenutzt. Und es täuscht auch falsche Sicherheit vor, weil man denkt so, ich bin kein Admin, mir kann nichts passieren. Das ist halt kompletter Humbug. Also man kann sehr wohl dann auch seine ganzen eigenen Dateien verschlüsselt bekommen. Auch ein guter Tipp ist, keine unbekannten USB-Sticks anstecken, die können auch infiziert sein mit Schadsoftware. Und sie könnten auch deinen Computer zerstören. Es gibt USB-Killer, das ist ein USB-Stick, der etwas Strom in deinen Computer reinfahren lässt und den zerstört damit. Es gibt da tolle Videos davon, also unter usbkill.com gibt es Videos zum Anschauen, wie die Leute dann ihre Devices zerstören, sei es Telefone, Autos, was auch immer. Sehr amüsant. Und das wird auch verwendet, also USB-Sticks werden auch gerne mit Schadsoftware irgendwie präpariert, ausgelegt. Das passiert, dass was hergehen die Kriminellen und sagen, hier, ich tue auf die USB-Sticks Schadsoftware draufspielen, tue die so vor Firmen ein bisschen verstreuen, dann hebt sich eine Firmenperson auf, geht in die Firma, steckt den an und dann haben sie irgendwie ein Backdoor in der Firma, wo sie halt mehr für die Kriminellen sich reinverbinden können und dann die Firma ausspionieren können oder Daten entwenden können dort. Wenn ihr auffällige Dateien habt, die irgendwie seltsam sind, die irgendwie per E-Mail bekommen habt und ihr euch unsicher seid, könnt ihr das auf virustotal.com hochladen. Das hat mehr als 40 Antiviren-Engines, die das prüfen, das File, und man bekommt dann mehr als eine Auflistung, was welches Ding gefunden hat. Ladet euch keine privaten Daten hoch. Ich kann das noch dann herzeigen, wie das ausschaut. Im Endeffekt ist es relativ praktisch, nur es ist auch keine hundertprozentige Sicherheit, weil wenn das neue Schadsoftware ist, dann wird es oft nicht erkannt, weil es noch nicht in den Datenbanken ist von den Antiviren-Tools. Auch ein guter Tipp ist, man soll Linux nutzen. Linux ist eine gute Alternative zu Windows, einerseits, weil es kostenlos ist, andererseits, Linux ist nicht so anfällig für Schadsoftware, weil es kaum Schadsoftware für Linux gibt, weil der Großteil der Leute auf Windows unterwegs sind und das halt mehr die beste Usergruppe für die Schadsoftware-Entwickler sind, weil das die meisten Leute verwenden. Es gibt sehr gute userfreundliche Systeme, zum Beispiel Ubuntu, Linux Mint und auch viele weitere andere, die eigentlich für so Sachen wie Office und Internet surfen und E-Mail bearbeiten wunderbar sind. Wenn man halt mehr braucht, muss man sich im konkreten Fall anschauen, ob es da Alternativsoftware gibt oder ob die Software drauf läuft, die man verwenden möchte. Ganz wichtig auch, BrainExe nutzen, du musst. Großteil ist natürlich der User, der die Dateien ausführt oder die Programme startet. Und da gibt es eine lustige Geschichte, habe ich mal gehört. In einer Firma sitzen zwei Personen am Rechner und sie haben irgendwie eine seltsame Datei gehabt am Desktop wollten und der sagt so, die schaut irgendwie so seltsam aus, die will die nicht ausführen. Und die andere Person, die ist okay, die kannst du machen. Ich so, ich weiß nicht, ja, wird schon passen. Da hat die Person ausgewählt, so Ransomware, hat den Computer verschlüsselt. Das heißt, da hat die eine Person recht gehabt. Und also oft dann wirklich kritisch hinterfragen, ist das File oder E-Mail okay oder im Zweifelsfall würde ich es lassen und mir nicht das Risiko eingehen, dass mein Computer infiziert ist mit Ransomware oder mit anderen Schadsoftware. Backup, habe ich euch schon erzählt, oder? Das Tolle am Backup ist, es schützt nicht nur vor Ransomware, es schützt vor Diebstahl, vor Wasserschaden, vor physischer Zerstörung, also vor allen möglichen Sachen. Das Ding ist oft leider, dass Leute Backups erst wertschätzen, wenn die Daten verloren sind. Also kümmert euch um eure Backups, euch zuliebe. Dann eine Zusammenfassung. Infiziert, was tun, wenn das wirklich passiert, den Rechner sofort ausschalten, wenn ihr merkt, dass der Ransomware gerade läuft und Sachen verschlüsselt. Also wirklich den Stromstecker ziehen oder beim Laptop den Akku rausnehmen. Oder auf den Power-Schalter lang drücken, bis es sofort aus ist. Dann ein Live-System über USB-Stick oder DVD oder was immer booten und halt versuchen, noch einerseits Daten zu retten. Andererseits, man kann auch schauen, welcher Ransomware-Typ das ist, um das dann eventuell zu entschlüsseln. Da steht nicht drauf, aber man sollte optional ein Image machen vom ganzen System, vom verschlüsselten System, weil man dann Daten wiederherstellen kann. Also es gibt, wie schon erwähnt, die Decryptor, mit denen man Sachen entschlüsseln kann. Ich habe es letztens gehabt, einen Fall, wo ich da geholfen habe, da wurden Daten mittels Petya verschlüsselt und zu der Zeit gab es keinen Decryptor und da war nichts da und ich dachte, hey, wir machen ein Image davon, wir haben ein Image von der Platte gemacht, haben das irgendwo weggegeben und dann vor ein, zwei Monaten wurde dann der Master Key von der Ransomware veröffentlicht. Und wir konnten dann alle Daten wiederherstellen. Also wurde alles wieder entschlüsselt und die Person hat sich sehr über ihre Fotos gefreut. Danach, wenn das halt passiert ist, das System neu aufsetzen. Ich persönlich vertraue keinen Systemen mehr, die irgendwie mit Schadsoftware befallen sind. Weil man weiß halt nie, ob irgendwas sich irgendwie eingenistet hat oder irgendwo im Hintergrund noch läuft oder schläft oder wartet. Weil das Antiviren-Tool sagt, es ist alles gelöscht, muss man dem nicht vertrauen oder ich vertraue dem nicht. Aber nach dem System nur aufsetzen, das Backup einspielen und dann weitermachen, wie gewohnt. Wenn man kein Backup hat, habe es hier nicht erwähnt, aber im Endeffekt, es gibt natürlich die Möglichkeit, das Geld zu zahlen für die Ransomware. Das Problem ist einerseits, das ist das Geschäftsmodell, wenn man das macht, dann machen es Leute weiterhin, weil Leute zahlen Geld, okay, cool, mache ich mal. Und das andere Problem ist auch, es ist auch keine Garantie, dass du die Teile wieder bekommst. Es gibt Ransomware, da zahlen die Leute das Geld an und das Entschlüsseln funktioniert nicht, weil es schlecht implementiert wurde, irgendwie kaputt ist oder auch gar nicht die Intention war der Schadsoftwareentwickler, dass sie die Teile wieder zurückgeben. Das war's mal vom Vortrag her. Ich habe noch eine Demo mitgebracht für euch. Ich habe da so eine virtuelle Maschine mit Windows am Laufen. Ich spiele mal den unbedarften Nutzer, bzw. die unbedarfte Nutzerin. Okay, das ist ein Netzwerk. Nee, ich sollte mal das Netzwerk hier deaktivieren, aus Sicherheitsgründen. Wir wollen ja nicht, dass Leute auf euch böse sind. Ibis can mirror. So. Weg damit. Also wir haben jetzt kein Netzwerk hier. Das heißt, man sieht auch, man braucht auch kein Netzwerk teilweise für die Ransomware zum Ausführen und damit es funktioniert. Ich spiele jetzt einen User, der Adminrechte hat und mehr für das ganze System verschlüsselt. Ich bin Administrator aktuell und ich habe hier ein paar Vorlagen, so Office-Vorlagen. Ich habe so ein Music-Pack hier, Wallpaper-Pack, also so ein ganz normaler Computer halt. Ich habe hier, was habe ich da? Ich habe Jigsaw, der ist ganz super. Ich habe hier die Bildschirmlupe, da sieht man das besser. Man sieht hier, da steht jigsaw.pdf.exe. Das ist der aktuelle Fall, wo ich die Dateinungen eingeschaltet habe, dass er alle Dateinungen anzeigt. Der Standard in Windows ist normalerweise dieser hier. So, das ist Standard. Dann schaut das so aus, einfach jigsaw.pdf. Und wenn man es dann auch gescheit macht, schaut das dann so aus. Schaut dann so aus. Rechnung.pdf mit einem PDF-Symbol. Und dann klicken alle Leute drauf und denken, es ist eine Rechnung. Und dann sind sie infiziert. Und bei dem kommt dann noch so eine User Access Control von Windows. Das ist normalerweise verhindert, wenn man halt nicht, muss noch explizit bestätigen. Aber beim Jigsaw zum Beispiel kommt gar keine Meldung. Also ich führe das jetzt mal aus. Mach mal so. Ist jetzt meine Rechnung. Ich will da meine Rechnung anschauen. Jetzt sagen wir bei dem sogar ausführen, ja, passt. Jetzt kommt das so ein, ja, Dropbox.exe. Okay, wird wohl okay sein. Und da kommt dann so ein Gratulation, die Software ist registriert worden, irgend so ein Confirmation Code und ja, die werden mir das, ich soll denen den Code e-mailen, ohne E-Mail-Adresse, okay. Und da ist so ein rotes X. Ich weiß, was der Congratulations mit dem roten X gemeinsam hat. Aber ich sag mal, okay, passt. Schau mal, in Task Manager ist auch ganz amüsant, was da für Prozesse laufen. Da läuft ein Dropbox.exe mit der Beschreibung Firefox. Das ist auch etwas schlecht gemacht. Hat das aktuell wirklich viel CPU-Last und du kannst die Dateien verschlüsseln. Wir gehen mal zu unseren Wallpapern hier. Da braucht es ein bisschen, aber im Endeffekt wird dann alles verschlüsselt sein und hat dann eine lustige Dateiendung. Dazu muss ich noch sagen, das ist eine virtuelle Maschine. Ich kann die problemlos wieder auf meinen Ursprungszustand zurückstellen. Das ist relativ praktisch bei solchen Sachen. Bei normalen ist es etwas umfangreich. Oh, ist schon fertig. Alles .fun-Dateien. Und alles verschlüsselt. Also ich kann es nicht öffnen. Aber das Interessante bei der Jigsaw Ransomware ist, ich habe auch diese Office-Vorlagen hier. Und sind alle verschlüsselt, außer dieser hier. Dieser hier ist besonders, weil... So, nochmal die Teilungen, ja, übernehmen. Weil diese hat .xlt in Großbuchstaben und das ignoriert die einfach. Das heißt, und die funktioniert noch. Also ich kann jetzt mit, ja, jetzt kommt die hier. Mit Hallo, deine Dateien sind verschlüsselt. Kann es nicht ausblenden, ich kann es nur runter verschieben, so. Da. Und der Beweis hier, also das, die Tabelle funktioniert noch, also ich kann mit noch arbeiten, zumindest einen Fall habe ich noch. Aber normal hat nicht jeder alle seine Files mit einer großen Endung, mit Großbuchstaben. Ja, kommen wir mal zurück zu dem hier. Ja, ist, wird man auch gleich sehen, die ist nicht ganz so toll implementiert. Einerseits gibt es hier so ein Visual Basic Logo hier oben in der Ecke. Andererseits, wenn man das so erweitert dann, genau, einerseits hier fehlt was, ja, also ich kann nicht den ganzen Text lesen, aber ich darf es mal selber erweitern. Und man sieht auch mal das Foto bei der Backe hier. Und der will zum Beispiel $150 in Bitcoins und ich habe 24 Stunden Zeit, um das zu bezahlen. Ansonsten löscht er mir Files vom Computer. Und nach 72 Stunden sind alle Files gelöscht. Dazu muss man auch sagen, sie geben oft Anleitungen, wie das mit Bitcoins funktioniert. Wo kriege ich die Bitcoins her? Wie mache ich das? Und sie haben oft einen besseren Support als manch Firmen. Wirklich mit einem E-Mail-Verkehr oder einem Live-Chat oder so weiter. Also, sie bieten dir echt Support, sie wollen, dass du denen das Geld bezahlst und sie sorgen dafür, dass du dann auch hinkommst und das Geld bekommst, das du bezahlen willst. Ja, ich habe hier einen Countdown hier mit einer Stunde und in einer Stunde wird dann ein File gelöscht. Sie haben auch einen netten Service, sie zeigen mir an, welche Files verschlüsselt wurden. Das heißt, ich weiß, was mein Backup wieder rausziehen soll. Und sie zeigen auch an, ob schon gelöscht wurde hier mit Deleted. Ja, und ich denke jetzt, oh mein Gott, ich will jetzt meinen Computer ausschalten. Ich sage mal herunterfahren. Sagt so, ja, you're about to make a very bad decision, are you sure about it? Ich sage mal, okay. Normalerweise ist es so, dass sie dann, ich habe es ein paar Mal getestet, ab und zu tut er ein paar Dateien löschen, ab und dann macht er gar nichts und kommt wieder der Screen her. Ich kann es auch nicht hier schließen. Ich kann es mal runterziehen. Wir können es nicht zwingen. Auch interessant, ich hoffe, die ist noch hier. Nein, nicht die. Genau. Zu der Datei von Jigsaw, wenn man auf die Eigenschaften schaut und auf die Details davon, sieht man halt also Dateibeschreibung, Anwendung. Und wenn man dann unten auf den Originaldateinamen geht, bitcoinblackmailer.exe, steht sogar da, dass es nicht so toll ist, das Ding. Aber schaut auf Leute nicht hin. Ich werde mal jetzt das Ding nochmal resetten auf meinen Clean State. Und nochmal starten, ich habe noch eine zweite Ransomware mit. Die Petya Ransomware, die File System Table verschlüsselt, was viel effizienter geht und viel schneller. So, das war Petya. Ja, ich habe ein Netzwerk. So, Petya. Ich führe das mal aus. Dann wartet man ein wenig. Dann macht man kurz was und jetzt ist die aus. Normalerweise, also Die Virtuelle-Maschine ist ausgegangen. Normalerweise zeigt er einen Bluescreen an und startet neu. Ich starte jetzt mal neu, also ich starte mal wieder an das Ding. Dann kommt das hier. Dann checkt es, es checkt das Filesystem von der Festplatte. Geht eigentlich relativ schnell. Und es gibt auch keine Option, das zu beenden. Normalerweise hast du bei Checklist die Option, dass du abbrichst. Das geht hier nicht. Und im Rahmen des Prozesses, so ein Fake-Checklist, wird die File-System-Table verschlüsselt und der Masterboot-Record neu geschrieben. Genau, und da steht auch Warning, do not turn off your PC. If you abort this process, you could destroy all of your data. Das heißt, Leute werden auch nicht das Ding ausschalten, weil sie Angst haben, dass sie alle Daten verlieren. Das ist gleich fertig, dann startet das Ding neu und dann kriegen wir eine Überraschung geliefert. Dann kommt das hier. So, okay, da ist die Webseite im Tor-Netzwerk. Sie schreiben auch eine Anleitung, wie man hinkommt. Man hat einen Personal Decryption Code, den man halt verwendet. Und wenn man es dann bezahlt, kriegt man halt den Key dafür. Und ich denke mir so, oh mein Gott, ich starte mal das Ding jetzt neu. Das heißt, ich mache einen Reset einfach mal. Und das Screen kommt wieder. Das heißt, egal wie oft ich das Ding starte, ich komme immer daher. Das heißt, der Masterboot Recorder wurde neu geschrieben von Windows, von der Festplatte und es kommt immer dieses System daher und nicht das Windows. Bei dem, habe ich schon gesagt, ist der Key schon. Der Master Key wurde released, der wurde veröffentlicht. Und man kann damit die Dateien entschlüsseln wieder. Und bei dem funktioniert es auch. Also, wie schon gesagt, das habe ich schon getestet. Normalerweise will der Ransomware Geld von dir. Meistens in Bitcoin zum Großteil der Fälle. Aber es gibt auch Ransomware, der will kein Geld von dir. Es gibt Ransomware, der will, dass du ein Spiel spielst. Und zwar heißt die Ransomware. Und alles schon verschlüsselt, also es ging relativ schnell. Ich habe nochmal kurz gestartet und alles schon verschlüsselt. Also von den Bildern her, da geht es auch schon los. Hat die Endung .ransomware und die möchte was anderes. Die möchte, dass man ein Spiel spielt und in dem Spiel 2 Millionen Punkte oder so bekommt und das Spiel ist relativ zäh und schwer. Es gibt da ein Beispiel, wie das Spiel funktioniert, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie schwer das ist. So, das schaut gut aus. Genau, das heißt Lunatic 1cc. Das ist ja noch, das ist noch okay und dann kommt dann. Dann kommt dann sowas. Und man soll halt irgendwie, ich glaube, es waren sogar 200 Millionen Punkte. Also es ist etwas viel. Und wenn du das schaffst, dann wird der Teil wieder entschlüsselt. Und das ist halt so dieser Warning Screen von der, also mit, ja, System wieder verschlüsselt und ja, bitte start das Spiel und komm zu dem Score, dann kriegst du deine Files wieder. Noch eine letzte Anmerkung, es gibt auch edukative Ransomware. Es gibt eine Ransomware, habe ich gehört, die verschlüsselt deine Files, sie startet ein YouTube-Video, die dir Ransomware erklärt. Und dann entschlüsselt wieder deine Files. Finde ich sehr toll. Muss ich mal raussuchen, aber Es gibt auch nicht so böse Ransomware. Nee, ist kein Geschäftsmodell dahinter. Das Spiel ist kostenlos verfügbar. Es ist kein Geschäftsmodell dahinter. Nee, wirklich nicht. Ransomware muss nicht immer ein Geschäftsmodell dahinter haben. Kann ja auch einfach Schaden anrichten. Oft bei Ransomware der Fall, dass ich einen Schaden anrichten kann oder Schaden anrichtet und ich unbedingt das Geld haben möchte. Das war's mal von mir. Hoffe, es war interessant. Habt ihr noch Fragen?
Eine Frage. Wo war die Frage? Da war die Frage.
Danke für den Talk. Hat es schon Verurteilungen gegeben?
Bitte?
Hat es schon Verurteilungen gegeben von Urhebern von Ransomware?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es aktuell nicht. Oft ist es auch schwer, Urheber zu finden, weil durch Anonymisierungstools, sie wollen auch nicht gefunden werden, die Leute, die sowas entwickeln. Es gab letztens so Fälle, wo Leute irgendwie vor Gericht gelandet sind, weil sie angeblich Autoren von Ransomware waren. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Also immer so eine Sache mit, es ist halt auch schwer, Leuten nachzuweisen, dass sie die Entwickler von dieser Ransomware sind. Und auch von Schadsoftware allgemein. Doch auch bei so staatlicher Schadsoftware auch schwer irgendwie nachzuweisen, welche Staat hat das irgendwie gemacht und so weiter. Es ist relativ schwer, sowas einerseits nachzuweisen, andererseits denke ich schon, dass es irgendwie natürlich Leute verurteilt werden, wenn sie das nachweisen können, dass man halt da der Urheber davon ist.
Mich würde interessieren, das wird ja oftmals mit Bitcoins gezahlt.
Exakt, ja.
Das heißt, man könnte eigentlich im Bitcoin-Log nachschauen, wie viele Zahlungen da gemacht wurden?
Ja, kann man machen. Wird auch von Forschern gemacht, die das tracken. Das Ding ist, man sieht auch schon, wie viel Geld Leute einnehmen. Das Problem ist halt, dass es gibt verschiedene Methoden, um das zu verschleiern, wo das Geld dann hingeht. Es gibt Services, die sammeln Geld und dann auf einmal alles ausschütten, damit man halt dann verschleiert, wo das Geld dann weitergeht. Ist halt schwer zu tracken teilweise. Und ich habe auch oft verschiedene Adressen auch. Und es ist möglich, da zu tracken, wo für die initiale Adresse, wo das Geld hingeht, wie viel da Leute eingenommen haben. Aber dann zu tracken, wo es hingeht, ist dann die andere Schwierigkeit dann. Man sieht aber auch, sie verdienen einen Haufen Geld damit teilweise. Und es ist ein gutes Geschäftsmodell für die Kriminellen.
Weitere Fragen?
Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Und wenn ihr so Fragen habt, es geht noch einerseits, falls man die Slide aufgehen kann, ransomware.at als Quelle. Da ist wirklich so schön gemacht im Sinne von, was ist Ransomware, welche Typen gibt es und auch verschiedene Infos dazu. Wird nicht von mir betrieben, aber sehr interessant. Und ja, mich findet ihr auch auf Twitter unter meinem Handle thepeko. Da wäre noch eine Frage.
Ja, mir ist noch eine Frage eingefallen. Und zwar, gibt es schon Ransomware, die Webserver angreift, also alte PHP-Versionen etc.?
Ja, und ich habe letztens gelesen, unter Linux gibt es natürlich Webserver mit irgendeinem Content-Management-System, glaube ich, für Joomla oder sowas. Die hatten eine Sicherheitslücke gehabt und die haben einfach das ganze www, also das ganze Webverzeichnis verschlüsselt gehabt und haben halt Leute halt Lösegeld verlangt. Das heißt, das kann auch auf Linux passieren und da im Speziellen halt veraltete Versionen von Software, die Content ausliefert im Web. Also naja, das hängt von einer Webserver-Konfiguration ab und was die Ransomware macht. Also wenn die Ransomware meint, so ja, ich check das ganze Filesystem, wenn du es richtig machst, dann hast du wohl nur den Webverzeichnis verschlüsselt. Wenn es speicherst, ist alles verschlüsselt.
Okay, dann vielen herzlichen Dank, Hetti, für die Einführungen in die Ransomware und fürs hemmungslose Klicken von diesen Dingen, auf die wir schon alle mal immer einmal draufklicken wollten, uns aber doch nicht getraut haben. Applaus.